Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Die Angst vor dem Abstieg, was ist dran an der Krise der Mittelschicht? Das ist unser Thema. Ich begrüße Sie zum letzten Wortwechsel in diesem Jahr. Über Sorgen, Nöte oder gar das drohende Ende der Mittelschicht diskutieren in der kommenden Stunde die Volkswirtin Judith Niehus, der Journalist Daniel Goffert, der Soziologieprofessor Stefan Mau und der Professor für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte Paul Nolte. Herr Nolte, wenn wir uns der Frage nähern wollen, wie es der Mittelschicht geht, müssen wir uns erstmal darüber verständigen, wovon wir jeweils reden, wenn wir von der Mittelschicht reden. Wie würden Sie sie definieren?
Also als Historiker würde ich natürlich sagen, die Mittelschicht gab es nicht immer schon, sondern sie hat sich ja vor allen Dingen so in der Zeit des 19. Jahrhunderts, in der Industrialisierung, Verstädterung herausgebildet, dann auch mit der Entstehung von Angestelltenberufen und vor allen Dingen auch mit einem historisch beispiellosen Wohlstandszuwachs, den wir dann vor allem im 20. Jahrhundert, insbesondere hier in West- und Mitteleuropa nach 1945 erlebt haben. Denn Mittelschicht, das sind Menschen, die ja in erster Linie von ihrer eigenen Arbeit leben, also aus regelmäßigem monatlichen Einkommen, nicht aus Vermögen und Zinseinkünften von großen Vermögen, aber doch zugleich Menschen nach unten jetzt abgegrenzt, die der Not entkommen sind. Und wiederum historisch gesprochen muss man sich erinnern, dass bis weit ins 20. Jahrhundert hinein auch in Europa die große Mehrheit der Menschen, wie man so schön sagte, von der Hand in den Mund lebte, in Not lebte und Mittelschicht sein bedeutet, auch über gewisse Freiräume zu verfügen, eine auskömmliche Lebensführung zu haben.
Daniel Goffert ist Chefkorrespondent der Hauptstadtredaktion vom Magazin Focus. Sie haben im April ein Buch über die Mittelschicht geschrieben mit dem Titel Das Ende der Mittelschicht. Sind Sie einverstanden mit der Definition von Paul Nolte oder gehen Sie da etwas anders ran?
Ja, Professor Nolte hat das als Historiker ausgeführt. Das würde ich dann ein bisschen ergänzen. Die Mittelschicht eint zum Beispiel ein gewisser Aufstiegswille. Das hat sich ja vor allen Dingen herausgebildet mit der Industrialisierung und der Möglichkeit, dass man selber aus seinem gesellschaftlichen Stand, seinen Beruf und auch seine Möglichkeiten im Leben auch ein Stück weit selber bestimmen konnte, das nicht mehr so vorherbestimmt war. Heute ist die Mittelschicht, glaube ich, auch klar definiert durch Einkommensgrenzen.
Die sollten wir vielleicht einmal an dieser Stelle
kann man nennen. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Das ist immer so ein bisschen zwischen 70% und 80% bis 150% des Einkommensmedians. Das ist also sozusagen die Mitte der Einkommensspannen in nackten Zahlen ausgedrückt.
Also wenn jemand 60% oder 70%
des Medianeinkommens verdient.
Hat, also bis zur Grenze 150% oder 200%.
Genau, so. Das heißt, die Spanne reicht, wenn man es in Zahlen übersetzt, ungefähr von 1.800 Euro netto bis so zu 3.800 Euro netto.
Für einen Ein-Personen-Haushalt?
Für einen Ein-Personen-Haushalt. Das summiert sich dann entsprechend bei Doppelverdienern, Haushalt mit Kindern und so weiter. Aber das ist ungefähr das, worüber wir reden. Und das ist immer noch die Mehrheit in unserer Gesellschaft, wenngleich gerade so noch die Mehrheit. Also es gibt Zahlen, die dann sagen, ungefähr 52% sind heute noch nach diesen Einkommensspannen Teil der Mittelschicht. Und was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist halt, dass die Mittelschicht kontinuierlich kleiner geworden ist. Also früher war sie größer.
Da sind die Meinungen durchaus auch unterschiedlich. Darüber wollen wir ja gerne diskutieren in dieser Stunde. Aber ich würde erst gerne noch von Frau Judith Niehus, Leiterin der Forschungsgruppe Mikrodaten und Methodenentwicklung beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln wissen. Sind das die Eckwerte, mit denen Sie auch arbeiten und forschen?
Ja, tatsächlich bin ich ja Ökonomin. Das heißt, eine Einkommensdefinition liegt da relativ nahe. Wir haben das dann tatsächlich so gemacht, dass wir uns nicht nur das Einkommen angucken wollten, sondern wir haben erst geguckt, wo sich bestimmte soziokulturelle Merkmale in der Einkommensverteilung wiederfinden. Also mittelschichtstypische Berufe zum Beispiel, haben geguckt, wo die verstärkt auftreten. Und daran haben wir Einkommensgrenzen festgemacht. Tatsächlich würde dann bei uns, also wir passen dann ganz gut in die Einkommensbreite, über die wir sprechen. Also es ist eine Gruppe, die sich um das mittlere Einkommen rankt. Und bei uns sind das für einen Single-Haushalt so etwa 1.500 bis 2.800 Euro. Das ist sehr eng definiert. Aber es ist dann tatsächlich so, dass dann ungefähr die Hälfte der Bevölkerung dazugehört. Das heißt, ich glaube, was so die Größe der Gruppe angeht und dass es die größte Bevölkerungsgruppe in Deutschland darstellt, da stimme ich dann überein.
Wie sie sich entwickelt, dazu wie gesagt gleich im Detail. Steffen Mau ist Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört das Thema soziale Ungleichheit. Er hat ein Buch zu unserem Thema veröffentlicht, Lebenschancen, wohin driftet die Mittelschicht, heißt es. Diese Obergrenze, wo die Mittelschicht endet, entspricht die eigentlich der Lebensrealität heute von Menschen?
Ja, ich würde immer eher von Einkommensmittelschichten sprechen, wenn ich so eine ökonomische Definition nehme. Das hat jetzt sozusagen mit einer soziologischen Definition von Mittelschichten erstmal wenig zu tun, obwohl das natürlich korrelieren kann. Frau Niehus hat das ja angedeutet. Für Soziologen kommen da noch Beruf und Bildung ganz entscheidend dazu und natürlich eine Form der Lebensweise oder der Lebensführung. Herr Nolte hat das im Prinzip schon angedeutet, auch mit dieser These der ökonomischen Selbstständigkeit, der Autonomie, sozusagen auch der Möglichkeit, das eigene Leben selbst zu gestalten und entscheiden zu können. Und ich würde auch sagen, dass eine bestimmte planerische Perspektive dazukommt, was wir manchmal investive Lebensführung nennen. Also dass man bestimmte Ressourcen, bestimmte Ausstattung hat, mit denen vernünftig und planerisch umgeht und versucht, für sich und den eigenen sozialen Status und auch für die Kinder das Beste herauszuholen. Und da unterscheidet sich die Mittelschicht in gewisser Weise schon von den obersten Schichten, die häufig ein dynastisches Verständnis haben. Also
bitte,
die denken
auf
manchmal,
Deutsch.
Ja, die denken manchmal in Jahrhunderten und über mehrere Generationen hinweg. Das macht die Mittelschicht nicht notwendigerweise. Und bei den unteren Schichten, das ist jetzt auch schon gesagt worden, häufig ein sehr enger Zeithorizont, also von der Hand in den Mund leben, dass man eben gar nicht so viele Möglichkeiten hat, so einen zeitlichen Horizont der individuellen Entwicklung und der Planung auch des eigenen Lebensverlaufs auszubilden.
Man könnte natürlich sagen, was ist das für eine Zahlenfuchserei, ob nun 60, 65, 70% des mittleren Einkommens oder nicht. Aber es ist schon relativ wichtig, dann welche Größe man nimmt, desto eher kommt man zum Ergebnis. Sie bleibt massenmäßig, sie schrumpft oder sie wächst sogar. Und wenn man zum Beispiel den Studien zur Mittelschicht der Konrad-Adenauer-Stiftung folgt, dann ist die Mittelschicht zwar in ihrer Zusammensetzung im ständigen Wandel, ist aber stabil. Und die gehen davon aus, dass sie rund 77%, also 3/4, Sie haben hier jetzt knapp über der Hälfte genannt, der Bevölkerung ausmacht.
Ja, das hängt dann immer sehr stark ab von den Grenzen, die man tatsächlich zieht. Manche gehen da bis 200% hoch und fangen dann schon bei 60% des Medianeinkommens an. Ich würde das stärker auch nochmal ein bisschen historisieren. Also, weil bei diesen ganzen Debatten ist immer die Frage, wo ist eigentlich der Ausgangspunkt? Nimmt man jetzt das Jahr 2005 oder 1991? Geht man vielleicht in die 80er Jahre zurück? Und ich glaube, was man tatsächlich sagen kann, ist, dass wir ein starkes Wachstum der Mittelschicht hatten im letzten Jahrhundert, vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann letzten Endes eine Art von Stagnation, also kein weiteres Wachstum. Seit den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, bleibt das relativ stabil. Und dann hatten wir so bestimmte Schwankungen, auch Krisenjahre, auch 2005 mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Und das heißt schon, dass natürlich diese Möglichkeiten, sozialen Aufstieg zu realisieren aus den unteren Schichten, sich eigentlich nicht verbessert haben. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, Sie haben eine Schichtung, also die ist eine Pyramide und dann gibt es Umschichtungen nach oben, dann kommen natürlich viele in die Mittelschicht rein. Aber wenn Sie dann erstmal eine Zwiebelform der Gesellschaft haben, die sich nicht weiter verändert, wo sich die mittleren Ränge nicht ausdehnen, dann gibt es immer so etwas, was wir Verdrängungsmobilität nennen. Also wenn Leute aufsteigen, müssen numerisch eigentlich auch Leute absteigen. Und das führt natürlich zu einer anderen Situation als in Phasen, wo es man eben eine starke Expansion dieser mittleren Ränge hatte.
Herr Goffert und dann auch gerne Frau Niehus, in Ihrer Welt schrumpft die Mittelschicht, bleibt sie, wächst sie gar?
In meiner
Heute
Welt,
hier und jetzt, nicht im vorigen Jahrhundert?
Nein, ich habe mich bezogen in meinem Buch auf die ganzen Forschungen, die es dazu gibt. Es hängt natürlich stark von den Zahlen ab, aber de facto ist es so, um bei diesem Bild zu bleiben, was Professor Mauer eben hatte. Die Soziologen haben lange Zeit die Mittelschicht beschrieben als so eine Zwiebelform. Also wir hatten relativ kleine Zipfel unten und wir hatten eine große bauchige Mitte und einen relativ kleinen Zipfel oben. Man würde heute wahrscheinlich die Mittelschicht in Form einer Birne aufmalen. Das heißt, auch nach oben gibt es schon Bewegung. Aber natürlich sackt sehr viel nach unten ab. Und das ist auch die Folge von Anpassungsprozessen, die vor allen Dingen ökonomisch erzwungen worden sind. Das sind die Folge der Globalisierung. Das ist auch die Folge jetzt der zunehmenden Technisierung, der Rationalisierung. Die hat natürlich den Druck auch auf Löhne, auf Gehältern, auf alle die Einkommen der Mittelschicht enorm verstärkt. Man kann das dann nachvollziehen. Es gibt Untersuchungen, die zum Beispiel diese Rentenbescheide mal zugrunde gelegt haben, wo ja sozusagen das Lebenseinkommen sauber dokumentiert ist und sich daraus ja dann die Rente errechnet. Und dann kann man, wenn man das über einen längeren Zeitraum betrachtet, sehr genau verfolgen, dass vor allem in den unteren und mittleren Lohngruppen die Dynamik stark nachgelassen hat. Und das führt dann im Ergebnis dazu, was Professor Moore eben ausgeführt hat, dass diese Aufstiegsmobilität halt auch stark gelitten hat. Der wirtschaftliche Druck, vor allen Dingen, wie gesagt, die Anpassungszwänge durch die Globalisierung, das hat natürlich unsere Wirtschaft auch herausgelöst aus unserem Binnenverständnis. Wir müssen ja weltweit konkurrieren. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass viele Dinge dann nicht mehr so bequem waren. Also vor allem der Druck auf die Löhne und Gehälter ist enorm gestiegen. Das ist ein Teil des Problems, was wir heute auch in der arbeitenden Mitte haben.
Frau Nehus und dann Herr Nolte.
Ich würde da die Teile vielleicht nicht in dem extremen Ausmaß des beschriebenen teilen. Wenn wir uns das anschauen, bis 2005 sieht man oder sah man das in den Daten, dass die Mittelschicht unabhängig davon, wie man sie definiert hat, zurückgegangen ist. Aber seither, wenn man sich das angeschaut hat, hat sich eigentlich nicht mehr viel getan. Und man sah dann auch in den letzten Jahren, also wenn man sich das jetzt in den Daten anschaut, was die Einkommensentwicklung angeht, dass eigentlich da gerade die Mittelschicht im Durchschnitt sogar eher die höheren Einkommensgewinne verzeichnet hat, also in den letzten Jahren. Man muss jetzt darüber hinaus sagen, also jetzt wir beispielsweise definieren die Mittelschicht sehr eng, also wir nennen das dann die Mittelschicht in engem Sinn, aber darüber und darunter fängt dann nicht direkt Armut oder Reichtum an, sondern wir haben dann noch eine untere Mittelschicht und eine obere Mittelschicht. Und wenn jetzt zum Beispiel die Mittelschicht im engen Sinn sich verkleinert im Zeitablauf, dann ist es nicht nur so, dass die Menschen nach unten abwandern, sondern es ist auch so, dass gerade in der letzten Zeit wir eine immer größere obere Mittelschicht sehen oder auch vielleicht gehobene Mittelschicht. Eine Gruppe, die dann durchaus schon etwas größeren Wohlstand hat. Es war ja schon die Frage, wie das lebensweltlich ist, ob die Grenzen auch mit der gefühlten Realität übereinstimmen. Also wenn wir über das 1,5-fache des Medianeinkommens sprechen, dann würden sich darüber hinaus die meisten Menschen noch lange nicht reich fühlen. Also es fühlen sich ja sowieso sehr wenige Menschen als reich. Und deswegen schließt dann noch eine relativ große Gruppe der Wohlhabenden an, die sich auch als vor allem als Profiteure der Entwicklung herausgezeigt haben.
In die Welt der Gefühle gehen wir nachher auf alle Fälle noch. Herr Nolte, es scheint aber so zu sein, jedenfalls wenn man einer Studie der Böckler Stiftung folgen will, dass sich tatsächlich die Ränder verfestigen. Also dass zu gelten scheint, einmal arm, immer arm, einmal reich, immer reich. Die haben immer über gewisse Jahre Datenmaterial gesammelt und haben festgestellt, dass es immer länger so ist, dass über einen ganzen Zeitraum es keine Mobilität nach oben oder eben auch nach unten gibt.
Ja, also wir müssen uns daran gewöhnen, wenn wir über die Mittelschicht reden, auch zu gucken, wo kommen die Studien her. Ich meine, das ist den Hörerinnen und Hörern ja auch klar. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, eine eher der CDU-verbundene Stiftung, sagt, die Mittelschicht würde also 77% umfassen. Ist ja alles in bester Butter. Die Hans-Böckler-Stiftung kommt zu einem anderen, viel kritischeren Ergebnis. Sie ist den Gewerkschaften verbunden. Und das Erste, finde ich, was wir hier auch aus einer Sendung wie dieser den Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben müssen, ist, nehmen Sie diese Zahlen nicht für bare Münze. Ja, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, Fakten verschwimmen in einer postfaktischen Welt, aber gucken Sie, wo das herkommt, und mit solchen Studien sind auch bestimmte Interessen und Deutungsmuster verbunden, und diese Deutungsmuster, die gehören zur Mittelschicht auch dazu. Insofern bin ich auch ein bisschen dagegen, Sie verstehen mich schon richtig, Frau Riedel, wenn ich sage, man kann das nicht so trennen. Hier reden wir darüber, hier ist die Mittelschicht und dann reden wir über deren Ängste oder Wahrnehmungen, sondern das gehört zusammen. Und ich muss nochmal in dieselbe Kerbe hauen, auch wie Herr Mau, Einkommen macht die Mittelschicht noch nicht aus, sondern die Lebensführung. Wir dürfen nicht nur darüber reden, wie sich Ungleichheiten verändert haben, ob Dinge starrer oder flexibler, Aufstiegschancen, Vermögensklassen, Mediananteile, sondern wie haben sich kulturelle Orientierungen verändert. Wir reden, wenn wir über die Mittelschicht reden, über den Boom, das große Interesse an privaten Schulen, an Schulen in privater Trägerschaft. Das ist ein signifikantes Mittelschichtprojekt seit insbesondere der Zeit der Wiedervereinigung. In Ostdeutschland ist ja auch ganz besonders stark dieser Boom an privaten Schulen, sagt man ja häufig so etwas abkürzt, also nicht in staatlicher Trägerschaft, häufig konfessionelle Schulen. Ja. Das ist auch ein Weg, um Mittelschichtzugehörigkeit zu dokumentieren und um sie festzuhalten. Ja. Also Lebensführung, Investitionen, suggestive Lebensführung, planerische Lebensführung, gerade im Blick auf die Kinder, kulturelle Ressourcen, das ist ganz wichtig und das gehört zur Mittelschicht dazu.
Ich möchte trotzdem ganz störrisch noch einen Moment in der Welt der Zahlen bleiben. Es scheint ja tatsächlich faktisch so zu sein, dass das verfügbare Einkommen, also nicht das Nettoeinkommen, sondern das verfügbare Einkommen in der Mittelschicht in den letzten Jahren kaum gewachsen ist. Fast jeder zweite Arbeitnehmer hat unterm Strich nicht mehr als vor 20 Jahren zur Verfügung, weil eben gleichzeitig die Lebenshaltungskosten enorm gestiegen sind.
Ja, das ist so. Man kann ja auch, ich meine, bin ein großer Fan von Zahlen. Man muss sie natürlich richtig interpretieren und mal gucken, wo sie herkommen. Das stimmt schon. Aber Zahlen sind eigentlich auch Fakten. Und eine Zahl, die eben auch nicht bestritten wird, egal ob es Gewerkschaftsseite ist oder Arbeitgeberseite ist, dass der Anteil der arbeitenden Mitte am gesamten Volksvermögen halt schrumpft. Und das kann man natürlich dann damit auch interpretieren, dass man sagt, die Mitte ist halt nicht nur kleiner geworden, sie ist auch ärmer geworden. Die Tatsache, dass wir über viele Jahre nicht nur durch die Anpassungsprozesse der Globalisierung und der Technisierung, sondern auch durch Finanzkrisen eine Entwicklung hatten, die dazu geführt hat, dass wir teilweise Reallohnverluste hatten in manchen Jahren und sich diese Zahlen in den Kurven der Volkswirte natürlich auch manifestieren. Die bleiben ja da. Das wird ja dann nicht in anderen Jahren ausgeglichen. Und das hat schon dazu geführt, dass eben die Mitte und die Einkommen der Mitte, der arbeitenden Mitte, sage ich immer, nicht so gewachsen ist wie die Einkommen aus Vermögen, wie die Werte von Immobilien, wie die Einkommen aus Aktien und Wertpapieren. Also das muss man schon ganz klar sehen. Und insofern sind die Zahlen schon auch eine Wirklichkeit, spiegeln die wider, um die man auch schwer herumkommt.
Ja, Moment mal, einen Satz. Also das sind doch relationale Zahlen. Völlig unbestritten, dass der Anteil des Einkommens aus Vermögen, Aktien und so weiter, also dass die Reichen mehr haben als die Mittelschicht. Aber schadet das eigentlich der Mittelschicht? Ja, die Mittelschicht ist sozusagen, schwimmt in der Mitte der Gesellschaft und hat relative Einbußen. Ja, aber es geht ihr sehr gut. Wir haben eine Plateauphase, ja, in der diese Expansion sich nicht mehr so einstellt, große Zuwächse. Und die Position der Mittelschicht nach ihren Zahlen, die verschlechtert sich, sobald Frau Klatten noch 1 Milliarde mehr hat. Mir geht's aber genauso. So what?
Ja, ich würde ganz gerne noch, weil es hieß, dass es unbestritten so sei, dass der Anteil des Volkseinkommens, welches die Arbeitnehmer oder die Arbeiter erhalten.
Nicht die Arbeiter, das Volkseinkommen also generell.
Ja, das Volkseinkommen, die Arbeitnehmerentgelt, also die Lohnquote gewissermaßen, der Anteil, dass der eindeutig zurückgehen würde. Also so eindeutig ist das nicht. Also erst kürzlich wurden noch einmal revidierte Zahlen veröffentlicht und die haben gezeigt, also gerade, es war auch schon vorher so, dass in den letzten Jahren, jetzt gerade auch vor dem Hinblick, dass Kapitaleinkommen ja nicht mehr unbedingt so hohe Erträge abwerfen, dass die Lohneinkommen oder der Anteil der Lohneinkommen am Volkseinkommen eher gestiegen ist. Und jetzt mit den revidierten Zahlen ist der Anteil der Lohneinkommen am Volkseinkommen heute nicht mehr weit davon entfernt, wie er beispielsweise zu Beginn der 90er Jahre lag. Das heißt, wenn man sich auf diese Zahlen bezieht, dann war die Veränderung keineswegs so groß, wie es jetzt dargestellt wurde.
Es ist ja auch ein politischer Deutungskampf. Das ist ja richtig angemerkt worden. Und ich glaube, dass man ein bisschen längeres Fenster aufziehen muss. Ich bin auch nicht so glücklich mit den Vergleichszeitpunkten, die Frau Niehus immer wählt. Also wenn ich das mit den Lohnquoten der 70er Jahre vergleiche, dann muss man schon deutlich sagen, dass wir heute da einen geringeren Anteil haben und dass sich natürlich die Kapital- und Unternehmenseinkünfte im Vergleich dazu doch verstärkt haben. Es ist auch sozusagen, wenn man jetzt das Jahr 2005 nimmt, da sind wir uns ja einig, dass sich da was verändert hat. Seitdem ist die Arbeitslosigkeit dramatisch nach unten geschnellt. Wir sind ja bei den Akademikern heute fast bei Vollbeschäftigung. Wir hatten danach lange, lange Phasen des Wirtschaftsbooms. Und jeder Ökonom hat vorher gesagt, ja, dann müsste natürlich auch die Mittelschicht wachsen, ist sie aber nicht. Das heißt eigentlich, dass wir langfristige darunter liegende Trends haben, die jetzt möglicherweise etwas überdeckt worden sind durch diese sehr positive ökonomische Phase. Und dasselbe gilt natürlich für die Ungleichheitsverteilung insgesamt der Einkommen. Also da würde ich schon sagen, da hätte ich eigentlich erwartet, dass sozusagen mit einer mehr als Halbierung der Arbeitslosen, jetzt um die 2 Millionen und einer so langen Wachstumsphase man eigentlich erwarten könnte, dass die Mittelschicht nochmal wächst. Und das ist nicht passiert, sondern sie ist sozusagen auf diesem relativ niedrigen Niveau im Vergleich zu den 80er Jahren konstant geblieben. Das ist für mich erstmal auch ein Alarmzeichen. Das andere ist das, was Herr Nolte gesagt hat. Was bedeutet eigentlich sozusagen das Davongaloppieren der Obersten, der Spitzen der Gesellschaft? Möglicherweise jetzt für unsere Lebenswelt nicht so viel, aber für die kollektive Psyche der Mittelschicht, die steht jetzt auf dem Bahnhof und sieht im Prinzip die Lichter des sich entfernenden Zuges und kann eben realisieren, dass man, wenn man eben Immobilienbesitzer ist, dass das sozusagen ein ganz starker Faktor ist für den Auftrieb von Vermögen und von Wohlstand. Und wenn man dann nicht dabei ist, sondern nur arbeitnehmerische Mitte ist und sonst keinen großen Besitz hat, dann stellt man eben fest, dass man in diesem Spiel das Nachsehen hat. Und das sind eben ganz erhebliche, glaube ich, Wirkungen auf diese kollektive Psyche eines Teils der Mittelschicht, nicht der gesamten Mittelschicht, weil es gibt eben auch Mittelschichten, die tatsächlich über Vermögen verfügen. Aber da muss man eben sagen, die Mittelschicht ist in sich gespalten und fraktioniert. Das ist keine einheitliche Gruppe, sondern die Möglichkeiten sind sehr unterschiedlich, je nachdem, ob ich dann in private Bildung meiner Kinder investieren kann, ob ich Immobilienbesitz erlangt habe oder dann auch Erbe. Und davon hängt das eben heute ab.
Wir schauen nachher gleich nochmal in die Zusammensetzung. Manche sprechen ja auch gar nicht mehr von Mittelschicht, sondern von Mittelklasse. Da schauen wir gleich nochmal genauer hin. Herr Goffert, es ist, glaube ich, unbestritten, dass die Einkommensungleichheit enorm wächst. Auf der anderen Seite, was nicht wächst, ist offenbar die Konsumungleichheit. Also man muss einfach, glaube ich, schon im Hinterkopf haben, dass in den 60er Jahren 13% der Haushalte nur einen Fernseher, einen Kühlschrank und eine Waschmaschine hatten. Und heute sind es 90%.
Ja gut, aber wenn Sie aufzählen im Fernseher oder Waschmaschine, diese Dinge, das stimmt schon. Wir kamen ja dann in den 60er Jahren, das war gerade mal 15 Jahre nach Kriegsende, da gab es natürlich schon noch ein anderes Konsumniveau. Wer heute eine Waschmaschine hat, ist dafür sozusagen nicht automatisch wohlhabend. Also man muss schon sehen, was...
Nee, aber Mittelschicht.
Ja, aber da würde ich sozusagen die Anknüpfungspunkte aus der Konsumwelt, die Sie gewählt haben, jetzt heute nicht mehr nehmen. Also heute ist doch viel entscheidender, ist man als Angehöriger der arbeitenden Mitte in Deutschland in der Lage, noch ein kleines Vermögen zu bilden. Also meine Eltern zum Beispiel waren ganz normale Angestellte, konnten ein Reihenhaus kaufen. Wir waren 4 Kinder und 3 von uns haben studiert. So, wenn Sie heute ein normales Einkommen haben und in einer Großstadt leben, werden Sie es verdammt schwer haben, mal ein Haus zu kaufen oder eine Immobilie zu besitzen. Und das ist eben ein Teil der Sache. Der obere Teil der Mittelschicht ist durchaus in der Lage, sei es auch aufgrund von Vererbung und anderen Dingen, Vermögen zu bilden. Aber der normalen arbeitenden Mitte fällt das immer schwerer. Das hat zu tun mit den steigenden Mieten, mit den steigenden Immobilienpreisen. Aber wir sehen es ja auch, 45% der Deutschen haben gerade mal Immobilieneigentum. Das heißt, die große Mehrheit bei uns hat keins.
Weniger als in den meisten europäischen Ländern.
Ist diese Quote denn stark gesunken?
Die ist relativ gleich geblieben, was aber natürlich damit zu tun hat. Ja, aber das hat ja den Grund in Vererbung. Ja, so, das heißt, man kann ja aus der Tatsache, dass es gleich geblieben ist, nicht schließen, dass die Leute gleich reich geworden sind, sondern sie ist gleich geblieben, weil natürlich Immobilieneigentum in aller Regel vererbt wird. Das heißt aber de facto, die Zahl der Neukäufer ist gesunken. Und insofern haben wir in Europa mit die geringste Zahl von Immobilienbesitzern. In Städten wie Berlin sind 80% der Leute Mieter. Da merkt man halt schon die Bedrängnisse der arbeitenden Mitte, vor allem wenn sie in Großstädten lebt, teure Mieten zahlt und auch in einem starken Wettbewerb ist, ein Leben zu führen, wo man eben nicht von der Hand in den Mund lebt, sondern wo man auch eine gewisse soziale Sicherheit und ein gewisses Zukunftsvertrauen dadurch erwerben kann, dass man sich halt ein kleines Vermögen bilden kann.
Frau Nius, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den Herrn Goffert da angesprochen hat, dass es sehr stark letztendlich auf die Region drauf ankommt und damit auch auf die Lebenshaltungskosten, ob sich jemand mit einem mittleren Einkommen satt der Mittelschicht zugehörig empfinden kann oder nicht.
Ja, das stimmt natürlich. Da muss ich jetzt auch eingestehen, dass wir bei unseren Mittelschichtsanalysen da bisher immer nur also eine Mittelschichtsgrenze quasi berechnet haben und dass das natürlich auch ein sehr relevanter Einwand ist, dass es natürlich ein unterschiedliches Gefühl ist, ab welchem Einkommen man sich zur Mittelschicht fühlt, ob man jetzt in einer teuren Stadt lebt oder auf dem Land. Ich möchte aber auch nochmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen, da das immer schwieriger scheint, Wohneigentum zu bilden. Also in einer Umfrage, wo die Generation Mitte gefragt wurde, also die Mitte in diesem Fall auf das Alter bezogen, wo sie Vorteile gegenüber ihrer Elterngeneration sieht und Nachteile, da war es ganz interessant, dass sie auf der einen Seite gesagt haben, dass sie das Gefühl haben, dass es ihnen leichter fällt, in Urlaub zu fahren, mal kleine Sachen im Alltag sich leisten zu können, aber auf der anderen Seite es ihnen deutlich viel schwieriger fällt, etwas Finanzielles beiseite zu legen oder Wohneigentum zu erwerben. Das heißt, ich glaube, grundsätzlich haben sich natürlich auch die Präferenzen verändert oder vielleicht auch die Präferenz, was es angeht, also wenn man Wohneigentum erwerben möchte, dass man dann tatsächlich sich auch einem starken Sparzwang stellen muss. Und grundsätzlich, wenn die Leute befragt werden, ist es schon so, dass die meisten das Gefühl haben, dass es ihnen eigentlich, dass sie eigentlich mehr finanzielle Spielräume haben als ihre Elterngeneration.
Herr Nolte.
Ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr, wie bei diesem Thema überhaupt, ein sehr widersprüchliches Bild. Immer die Mittelschicht der 70er Jahre. Und wenn wir hier so in unsere Runde sehen, dann denken wir auch an unsere eigene Kindheit. Das war ja doch auch eine Mittelschicht der von heute aus gesehen relativen Kargheit. Natürlich hat sich das verändert. Aber gleichzeitig ist es schwieriger geworden, dass, na, ich würde, Sie merken es ja schon, eher von so einer Plateauphase sprechen. Nicht von einer großen Expansion, in der wir uns befinden, auch nicht von einem Abstieg, sondern in dieser Plateauphase ist es schwieriger geworden und die Menschen müssen sich mehr anstrengen. Früher war es ja so, Mittelschichtfamilie der 70er Jahre, sehen wir sie uns mal vor sich. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause war mit den vier Kindern, Frau Goffert, aber häufig hat die Frau nicht gearbeitet. Aus einem Erwerbseinkommen wurde der Mittelschichtstatus produziert und reproduziert. Heute ist man im Hamsterrad gefangen. Zwei Leute arbeiten, vielleicht manchmal die Frau ein bisschen reduziert oder so, zwei Einkommen. Das Hamsterrad dreht sich schneller und wir halten trotzdem gerade diesen Status, den früher Papa Alleinverdiener alleine gesichert hat.
Interessanterweise sagen Sie, Herr Nolte, dass wir, die wir hier sitzen, zur Mittelschicht gehören. Das ist ja so ein Punkt, da geht es dann schon ins Gefühlige. Denn wenn man die harten Zahlen nimmt und sagt, ein Doppeleinkommen ab 4.000 Euro zählt schon nicht mehr zur Mittelschicht. Das ist auch ganz typisch im Übrigen, dass viele Menschen sich zur Mittelschicht dazugehörig fühlen, die eigentlich schon in dem Bereich eher wohlhaben, nach den Definitionen gehen.
Hammer. Ja, es gibt eine berühmte Rede von David Cameron, der eine Baroness geheiratet hat und 30 Millionen Pfund besitzt. Der hat dann gesagt, ja, wir sind alle Mittelschicht. Da haben natürlich die Zeitungen in Großbritannien sich da stark drüber aufgeregt. Aber es ist so, dass viele auch sehr wohlhabende Leute sich subjektiv zur Mittelschicht dazu rechnen. Das hat auch was damit zu tun, dass sie natürlich auch diese investive Lebensführung pflegen. Also sie haben sozusagen einen ähnlichen Lebensstil und eine auch ähnliche Lebensorientierung wie die Mittelschicht. Das ist durchaus auch ein Erfolg des Mittelschichtsmodells, dass alle eigentlich das kopieren. Und heute kann sich es eigentlich niemand leisten zu sagen, ich bin nur Rentier oder ich bin nur Erbe und liege sonst faul auf der Haut. Damit kann man keine gesellschaftliche Geltung mehr erlangen. Und als ich in den 90er Jahren in Großbritannien studierte, haben mir die Leute schon immer gesagt, ja, anders als in Deutschland braucht man nicht nur einen guten Studienabschluss, sondern man muss eigentlich auf drei Karrieren achten. Und das eine ist sozusagen die berufliche Karriere, dann die Partnerschaftskarriere, Augen auf bei der Partnerwahl, wenn da was schief geht, dann kann man eben auch in große Schwierigkeiten hineingehen. Und das dritte ist die Immobilienkarriere. Also frühzeitig am Immobilienmarkt sich engagieren, das umgekehrte Hans im Glück-Prinzip, also nach oben tauschen und dann immer nach Zeit verbessern mit besseren beruflichen Positionen. Und da hieß es immer, diese drei Dinge müssen miteinander kombiniert werden und im Lot sein. Und dann kann man im Leben prosperieren und kann man dann auch erfolgreich sein und dann auch so eine sehr sichere gesellschaftliche Position erringen. Und früher in Deutschland war das eben dieser kollektive Aufstieg. Das war mehr oder weniger Automatismus. Wenn man die richtige Bildung hatte, dann kam man eben auch in den Arbeitsmarkt hinein und konnte da Aufstiegsmöglichkeiten realisieren. Das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Und wenn man da eben nicht zur rechten Zeit am rechten Ort ist oder vielleicht eine falsche Entscheidung trifft, dann hat das bestimmte Risiken. Zum Beispiel in dem Berliner Mietermarkt, so etwas, was viele Mittelschichtsfamilien eben dann auch erfahren, weil die eben merken, ihr Haus ist verkauft worden an einen neuen Eigentümer, der möchte mehr Rendite rausbekommen. Und dann macht man sich plötzlich Sorgen und stellt fest, wenn ich jetzt eine eigene Wohnung kaufen wollen würde, dann müsste ich plötzlich 600.000 Euro auf den Tisch legen. Und das geht eben nicht mehr.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, unser Thema heute in der Sendung Wortwechsel. Die Angst vor dem Abstieg, was ist dran an der Krise der Mittelschicht? Das diskutieren die Volkswirtin Judith Nihus, der Journalist Daniel Goffert, der Soziologieprofessor Steffen Mau, den Sie eben hörten, und der Professor der neueren Geschichte und Zeitgeschichte Paul Nolte. Stichwort Mieten ist vielleicht für Gefühle, bedroht zu sein von dem Abstieg für die Mittelschicht, ein ganz wichtiges Thema. Wenn mittlerweile jedenfalls in einer Stadt München im Schnitt die Hälfte des verfügbaren Einkommens schon mal für eine Vierzimmerwohnung ausgegeben werden muss, dann wird es natürlich knapper, was man mit seinem Geld sonst noch anfangen kann. Also dieses Thema Mieten ist wesentlich für die empfundene Bedrohung vieler Menschen in der Mittelschicht?
Ja, das ist so. Wenn gewisse Preisentwicklungen parallel gehen, funktioniert es ja auch. Also wenn die Löhne steigen und die Mieten steigen und das alles irgendwie im Gleichklang passiert, glaube ich, dann haben die Leute nicht das Gefühl, dass sie so stark unter Druck geraten. Wenn aber, wie wir das ja doch jetzt an Reihen von Jahren sehen, die Mieten enteilen, 4, 5, 6, 7, 8%, je nachdem wo es ist, pro Jahr steigen, die Gehälter aber vielleicht in den letzten Jahren um 1% gestiegen sind, das heißt, diese beiden Kurven enorm auseinandergehen, dann verstärkt das natürlich Ängste. Und weil die Leute das ja auch sehen, kann man vielleicht sagen, okay, ich schaffe das jetzt dieses Jahr noch und nächstes Jahr noch, aber wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann kann ich mir meine Wohnung irgendwann nicht mehr leisten. Und wenn man die Wohnung verlassen muss und muss dann in der heutigen Situation, vor allem in den Großstädten und in den Ballungszentren, eine neue Wohnung finden, dann hat man ein echtes Problem mit dem normalen Einkommen. Das ist sicherlich ein Teil dieses steigenden Drucks, den die Mittelschicht auch verspürt. Ein Teil der Verunsicherung, sicherlich auch ein Teil der Angst. Ein anderer Teil ist sozusagen die Veränderung der Arbeitswelt durch die Digitalisierung. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf.
Ganz unbedingt.
Ja, also ich würde auch sagen, im Moment spielen die Mieten da eine ganz große Rolle, sowohl gefühlt in den Ängsten als auch unbestritten in der realen Entwicklung. Aber auch da muss man ja hinschauen. Das sind ja auch Veränderungen, die sich langfristig vollzogen haben. Wir debattieren es ja auch dauernd. Geben die Deutschen zu wenig für Lebensmittel aus? Ja, nur 14% in den Zeiten, mit denen ich mich auch mal beschäftige, irgendwie im 19. Jahrhundert oder so, gaben die Menschen den Großteil ihres Einkommens für Ernährung aus und noch ein bisschen für Kleidung. Und es ist tatsächlich verblüffend zu sehen, wie niedrig der Anteil der Wohnkosten hier in Berlin war, als es sich, schau hier aus dem Fenster unseres Studios, ja, als es so anfing, explosiv zu wachsen. Und das hat sich verändert. Aber es ist ja auch so, dass die Ansprüche gestiegen sind. Wir haben in Deutschland immer noch eine Entwicklung, in der die Quadratmeter Wohnfläche pro Person steigen. Es ist immer noch eine Kurve, ist auch etwas abgeflacht, aber die zeigt immer noch nach oben. Und wir leben auf weit mehr Quadratmetern in den Großstädten in Berlin, als die Menschen es in New York oder London tun. Die behaupten auch, Mittelschicht zu sein. Aber gehen Sie mal hier, Herr Mau hat ja vorhin von seinen britischen Erfahrungen gesprochen. Gehen Sie mal in ein britisches Reihenhaus, in ein englisches Reihenhaus rein, auch in eines der Mittelschicht. Da kriegen Sie aber Platzangst, da legt die deutsche Mittelschicht die Ellenbogen an.
Frau Nihus, ich möchte das gerne nochmal aufgreifen und an Sie weitergeben, was Herr Nolte gesagt hat. Also die Wirtschaft ist relativ stabil in Deutschland. Wachsende Staatseinnahmen, die Menschen haben Arbeit, so viele jedenfalls wie lange Zeit nicht mehr, wenn überhaupt je. Die unaufhaltsame Proletarisierung der Mittelschicht droht nicht und trotzdem fürchtet jeder Zweite um die Wahrung seines Lebensstandards. Und das Stichwort, was Herr Nolte eben gesagt hat, ist natürlich auch eine gewisse gewachsene Anspruchshaltung. Sind die Deutschen zu verwöhnt?
Wenn man sich da unterschiedliche Datensätze anschaut, also dieses Gefühl einer zunehmend steigenden Verunsicherung, das kann man da eigentlich gar nicht ausmachen. Also genau die Daten, also die Sorgen und Ängste, die dieses Bild einer von Abstiegsängsten durchzogenen Mittelschicht auch aufgebracht haben, die zeigen eigentlich alle eindeutig einen rückläufigen Trend. Also heute machen sich so wenige Menschen in der Mittelschicht große Sorgen um ihre wirtschaftliche Lage.
Jeder Zweite fürchtet um die Wahrung seines Lebensstandards?
Also wenn man sich anschaut, was die Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation angeht, dann sind das ungefähr ein Zehntel im Moment. Das sind natürlich immer noch sehr, sehr viele Menschen, aber der Anteil derjenigen, die sich Sorgen gemacht haben, lag jetzt vor 10, 15 Jahren deutlich, deutlich höher. Und das sind auch unterschiedliche Datensätze, die da eindeutig zeigen, dass wir jetzt eher einen Tiefstand beobachten, auch gerade was die Sorge um den Arbeitsplatz angeht. Also eigentlich alle subjektiven Indikatoren zeigen, dass sich die Mitte in der Mehrheit subjektiv im Moment weniger Sorgen macht, als es noch zu Zeiten der hohen Arbeitslosigkeit der Fall war.
Ja, da würde ich auch noch mal so ein bisschen nachfragen wollen. Und ich kenne ja auch diese Studien. Da geht es um Angst vor Arbeitsplatzverlust. dass dann da rauskommt, dass die Leute heute weniger Angst haben als zu Zeiten, als wir eben 5 Millionen Arbeitslose haben, ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Darum geht es überhaupt nicht bei den Ängsten der Mittelschichten. Und ich glaube, es gibt viele andere gute Daten, in die man auch mal reingucken könnte, die eine bisschen andere Geschichte erzählen. Es geht auch nicht um unmittelbare Verarmungsängste oder Verlustängste. Das ist nicht das, was die Mittelschicht umtreibt, sondern es sind Zukunftsängste und Befürchtungen. Zum Beispiel, wenn Sie die Leute fragen, ob sie Angst haben, dass sie ihren Lebensstandard im Alter halten können. Da gibt es sehr, sehr große Befürchtungen. Die sind in der Mittelschicht auch über 50%. Wenn die Leute gefragt werden, ob sie das Gefühl haben, dass sie ihren eigenen Kindern den gleichen Lebensstandard sozusagen in die Zukunft mit verlängern können. Auch da gibt es in der Mittelschicht sehr große Vorbehalte. Und da unterscheidet sich zum Beispiel ja die westeuropäische oder westliche Mittelschicht ganz stark von anderen sozusagen aufstiegsgetriebenen Gesellschaften, wo 80% sagen, meinen Kindern wird es 100%ig besser gehen. Das sagt die deutsche Gesellschaft heute nicht mehr, sondern da gibt es einen bestimmten, ja, man könnte sagen Realismus, weil man jetzt natürlich auch schon ein hohes Niveau erreicht hat, aber durchaus auch Zukunftsängste. Und ich glaube, wenn man die Mittelschicht wirklich verstehen will, dann kann man heute nicht auf Angst vor Arbeitslosigkeit gucken, sondern man muss wirklich auf diese sozusagen eher perspektivisch orientierten Einschätzungen schauen. Und da haben die Leute dann schon Bedenken, weil sie eben sehen, dass ja, das funktioniert heute anders als früher. Und sie sehen auch, dass sie sich individuell mehr anstrengen müssen. Also diese ganze Frage der Bildungsinvestition. Also ganz genau zu gucken, was machen die Kinder jetzt, auf welche Schule gehen sie. Und nicht mehr sozusagen jetzt das Gymnasium oder die Gesamtschule nehmen, die jetzt direkt vor Ort ist und in der nächsten Straße. Das sind heute Entscheidungen, die muss man treffen und da überlegen Leute länger.
Herr Goffert, selbst wenn der Abstieg der Mittelschicht nicht unmittelbar ansteht, der Aufstieg scheint schwieriger zu werden. Das Gefühl, dass die Kinder es besser haben können, sollen, wir haben es eben gehört, hat das eben auch etwas damit zu tun, dass die Welt sich schlicht verändert? Also dass es gar nicht unbedingt eine Frage von Aufstieg, Abstieg und so weiter ist, sondern es wird sehr viel anders in dieser Welt. Das Stichwort Digitalisierung, Automatisierung fehlt schon. Und auch gut Qualifizierte heute wissen nicht, ob sie mit ihren Qualifikationen morgen noch einen guten Arbeitsplatz haben werden.
Ja, und das ist ein Problem. Das sehen ja viele in ihrem täglichen Leben, in ihrem täglichen Arbeitsleben, wie sich ganze Geschäftsmodelle verändern. Nehmen Sie nur das Stichwort Uber, das Taxigewerbe und sozusagen die Firma Uber, oder nehmen Sie den klassischen Buchhandel und Amazon. Also, und das sind nur zwei sehr einfache Beispiele. Also die gesamte Digitalisierung unserer Industrie und auch die Veränderung der Produkte haben natürlich eine Bedeutung. Wenn wir unsere Automobilindustrie anschauen, sozusagen die Basis unseres Wohlstandes, wo auch die meisten Leute arbeiten, die hat sich natürlich enorm verändert. Das ist zum einen der elektrische Antrieb. Man braucht halt keinen klassischen Motor mehr, man braucht auch kein Getriebe und keinen Vergaser und all diese Dinge, wovon in Deutschland eine große, erfolgreiche Zuliefererindustrie lange gelebt hat und auch sehr viele gute Arbeitsplätze bereitgehalten hat, sondern das Auto der Zukunft ist im Prinzip ein großes rollendes Handy mit einer großen Batterie drin, die möglicherweise aus Korea kommt und mit einer IT und einer Informationstechnik drin, die, wenn wir nicht aufpassen, aus dem Silicon Valley oder aus China kommt. Und dann wird vielleicht bei Mercedes nur noch so eine Blechhülle hergestellt, die aber wahrscheinlich auch nicht mehr von ThyssenKrupp kommt. Also ich karikiere das etwas, aber de facto merken doch viele Leute, dass sich eben Geschäftsmodelle verändern und dass sich auch unsere industrielle Produktion enorm verändert. Und das Problem ist, wenn wir irgendwann einmal jedes Teil, was wir verarbeiten in unserer Industrie, an einen Chip geben, dann brauchen wir nur noch sehr wenig Arbeitskräfte. Wir werden auch viele neue Arbeitskräfte brauchen. Also die Digitalisierung wird zu vielen neuen, wahrscheinlich auch gut bezahlten Arbeitskräften führen, aber auf dem Weg dahin gibt es ein Problem, was ich in meinem Buch die Ungleichzeitigkeit genannt habe. Also diejenigen, die ihre Arbeit verlieren werden in der alten analogen Welt, und das werden viele sein, das ist auch unbestritten, werden wahrscheinlich dann nicht die gleichen sein, die die unzweifelhaft neu entstehenden Arbeitsplätze in der digitalen Welt einnehmen können, weil ihnen dafür in aller Regel die Qualifizierung fehlt. Aus einem Lastwagenfahrer, der heute 50 Jahre ist, machen sie, wenn dann irgendwann dieser Lastwagen mal autonom fährt, halt keinen Softwareingenieur. Und wir haben alleine in Deutschland 1,2 Millionen Berufskraftfahrer, um nur mal eine Zahl zu nennen. Oder wir haben 2,5 Millionen Beschäftigte im deutschen Einzelhandel. Wenn wir aber demnächst Supermärkte haben, wo im Prinzip niemand mehr an der Kasse sitzt und die Waren über den Scanner zieht und wo auch automatische Regalsysteme für die Nachfüllung sorgen, dann frage ich mich, was machen diese 200 Millionen Verkäuferinnen? Und diese ganzen Fragen sind auch noch nicht beantwortet und auch die ganzen dahinterliegenden Fragen, weil unsere gesamte soziale Absicherung allein auf den Faktor Arbeit aufgestellt ist. Und wenn der sich so enorm verändert, und das ist so, dann haben wir große Probleme, über die wir reden müssen. Das wird aber in Deutschland mittlerweile oft mit so einer Art digitalem Zukunfts- und Zweckoptimismus überdeckt. Und da, denke ich, muss man mal so ein bisschen gegen angehen.
Herr Nolte und dann Frau Niehus.
Ja, ich möchte das Stichwort der Kraftfahrer und der Automobilindustrie aufgreifen und das mal zum Anlass nehmen, noch eine Dimension stärker einzubringen, die wir bisher noch nicht nach meinem Eindruck genügend reflektiert haben, nämlich die Geschlechterfrage der Mittelschicht. Das, was wir erleben, ist nach meinem Eindruck auch ganz stark eine Krise der alten männlichen Mittelschicht und sind auch, ich sage es natürlich etwas zugespitzt, sind auch Männerängste und auch aus gutem Grund Männerängste, mit denen wir es im Moment zu tun haben. Die Frauen, das ist übrigens auch eine soziologische Dimension, die in diesen ganzen statistischen Untersuchungen über Medien und so weiter, jedenfalls so, wie sie dann in den Medien ankommen, eine viel zu geringe Rolle spielt. Die Frauen sind ja die großen Gewinnerinnen der Mittelschichtfrage sozusagen in den letzten 40, 50 Jahren. Sie sind in die akademischen Berufe eingewandert und haben dort ja auch Männer verdrängt. Es gibt ja nicht notwendigerweise mehr Ärzte oder Juristen oder Studienräte, aber jetzt ist jede zweite Stelle davon mit einer Frau. Was machen jetzt die Männer? Die gucken jetzt dumm aus der Wäsche und jetzt können sie noch nicht mal mehr am Fließband stehen und einen sicheren lebenslangen Job bei Ford oder VW mit gutem Facharbeitereinkommen haben. Die Frauen gehen viel souveräner und flexibler um. Wir sehen das ja auch, ist ganz stark auch eine west-ostdeutsche Frage, so diskutieren wir das ja auch häufig. Die Männer bleiben in Ostdeutschland. Nicht alle, ich spreche jetzt etwas vergröbert natürlich, viele Männer bleiben in Ostdeutschland zurück. Die Frauen sind flexibler, wanderungsbereiter, insofern auch aufstiegsorientierter, suchen schneller mal ihre Chance, haben das in den letzten 3 Jahrzehnten getan in Bayern oder eben auch in den Dienstleistungsberufen, statt in dem neuen Proletariat zu verharren, ja, das aus der alten, wohlsituierten Industriearbeiterschicht geworden ist. Also zugespitzt gesagt, der Mann vom Fließband, der wird Paketzusteller bei Amazon oder DHL. Die Frau arbeitet sich aber über Dienstleistungsberufe tendenziell nach oben.
Frau Niehus, lassen wir eine Gewinnerin sprechen.
Also ich wollte vielleicht nochmal darauf zurückkommen, also nicht, dass ich missverstanden wurde, dass es im Moment keine Sorgen in der Mittelschicht gibt. Also wir haben uns das auch angeschaut, dass also auch identifizieren können, dass tatsächlich die Mittelschicht da gespalten ist in eine Gruppe, die eher zuversichtlich ist und eine, die sich sehr große Sorgen macht, auch gerade was so Zukunftsperspektiven angeht. Aber wenn man sich das im Detail anschaut, dann scheinen das weniger halt finanzielle Sorgen zu sein, sondern es sind vor allem eher Sorgen um den gesellschaftlichen und kulturellen Zustand. Und es wird jetzt auch ja gerade gesagt, es ist klar, also es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt erst jetzt Veränderungen auf die Gesellschaft zukommen, Veränderungen werden immer schneller. Und ich glaube, dass es gerade für Menschen schwierig ist, die sich nicht so gut auf Veränderungen einstellen können oder möchten. Und dass da gerade Sorgen sind und dass das sicherlich eine Herausforderung ist oder sein wird, diese Menschen mitzunehmen. Also ich glaube, dass da gerade eher eine Gruppe abgehängt wird. Also so wie wir das gesehen haben, eher relativ unabhängig von der finanziellen Situation. Es passt jetzt an das, was Professor Nolte gesagt hat, eher Männer als Frauen, die sich nicht so schnell auf Veränderungen einlassen können.
Wandelt sich zurzeit das von Ihnen als Birne oder Zwiebel beschriebene Drei-Schichten-Modell, also eine relativ kleine Gruppe Arme, breite Gruppe von mittleren Einkommen und eine kleine Gruppe Wachsende von Wohlhabenden oder Reichen in ein Zwei-Schichten-Modell?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine wachsende obere Gruppe gibt. Es gibt eher diese Spaltung in der Mittelschicht, die kann man relativ deutlich sehen. Manche Leute unterscheiden dann die obere und die untere Mittelschicht, wo man sagt, die untere franzt eben aus und hat auch größere Abstiegsrisiken und ist eben auch in so einer prekären Zone drin, wo eben nicht ganz sicher ist, ob sie in der Mittelschicht verbleiben können. Eine andere Differenzierung wäre mit der Unterscheidung ja eher eine tradierte Mittelschicht, also das ist eben so eine Arbeitnehmerschaft oder mittlere Arbeitnehmerschaft und eine neue kulturelle Mittelschicht, also stark durch akademische Berufe charakterisiert. dann in den Wissensökonomien beheimatet, mit auch hohen spezifischen Qualifikationen, die sich möglicherweise deutlich besser durchsetzen kann als vielleicht jetzt diese tradierte Mittelschicht. Das wäre eine Spaltungslinie. Ich glaube, die kann man sehr gut beobachten. Wie sich jeweils sozusagen der Prozess der Digitalisierung dazu verhält, ist nochmal offen. Ich glaube, das ist schon von Herrn Goffert richtig angesprochen worden, dass wir natürlich in den 90er Jahren eine Situation hatten, wo wir ganz häufig über Industrieverlagerungen gesprochen haben. Da ging es um die Arbeitnehmerschaft. Und heute geht es ganz stark auch um Mittelschichttätigkeiten, die substituiert werden können durch Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder die auch woanders hinwandern können. Also wir haben ja heute die Situation, wenn wir, Herr Nolte und ich, wissenschaftliche Publikationen machen, dann werden die ganz häufig in Indien redigiert. Also Lektoratstätigkeiten, Verlagstätigkeiten werden dann ausgelagert. Das gab es früher eben nicht.
Wenn unsere Gesellschaft und ja auch unser Wirtschaftssystem tatsächlich auf dem Versprechen des Aufstiegs beruht und dieses Versprechen nicht mehr in jedem Fall eingehalten werden kann, beziehungsweise eine wachsende Gruppe von Menschen das Gefühl hat, es könnte nicht eingehalten werden und die Angst vor dem sozialen Abstieg sich ausbreitet. Was bedeutet das dann für unsere Gesellschaft? Was bedeutet das für die Politik? Mit welchen Folgen haben wir zu tun, dass diese Gefühle offenbar größer und stärker werden?
Also Sie sprechen etwas an, was ja die Soziologen das Zukunftsvertrauen nennen. Das Zukunftsvertrauen ist eine Art von Sicherheit, die einem Grundgefühl entspricht, dass sich schon alles irgendwie wieder richten wird. Das ist die Erfahrung aus dem Aufstiegsversprechen der Bundesrepublik, die im Prinzip eine positive Perspektive eröffnet. So, wenn dieses Zukunftsvertrauen aufgrund der jetzt diskutierten Entwicklungen mehr und mehr abhanden kommt, hat das schon auch enorme gesellschaftliche Entwicklungen. Es ist Gift für eine demokratische Gesellschaft, wenn die Leute kein Vertrauen mehr in die Zukunft haben. Wenn so eine Art Statuspanik ausbricht, also man Angst hat, dass man seinen Lebensstandard nicht mehr halten kann, dann beobachtet man natürlich auch andere mutmaßliche Konkurrenten anders. Da haben wir das Problem, dass natürlich Zuwanderung begriffen wird, eben natürlich nicht als Bereicherung oder als neue Nachbarschaft, sondern als Konkurrenz. Als Konkurrent um die einfachen Jobs, um die preiswerten Wohnungen. Und das ist natürlich eine Angst, die vor allen Dingen halt eher das untere Drittel unserer Bevölkerung trifft. Und deshalb kann man schon auch sehen, dass das große politische Auswirkungen noch hat, weil wir ja heute in einer reizbaren oder einer sehr gereizten, teilweise aggressiven Gesellschaft liegen. Und das hat, glaube ich, sehr viel zu tun mit einem Schwinden des Zukunftsvertrauens.
Ja, ich versuche das noch einzusortieren, weil die Schwierigkeit, dass jetzt eigentlich, wenn man sich das anschaut, auch, wie ich ja schon gesagt hatte, über unterschiedliche Datensätze, dass das subjektive Empfinden eigentlich so positiv, wie es in den Daten zuvor noch gar nie gewesen ist. Und gleichzeitig auch, also wenn man sich das subjektiv anschaut, also die Menschen einfach gefragt werden, in welche Schicht sie sich einsortieren, also subjektiv, dass immer mehr Menschen sich in einer höheren Schicht einsortieren. Also auf einer Skala von 1 bis 10 sortieren sich mittlerweile 50% der Bevölkerung bei einer 7 und höher ein. Und ich versuche das jetzt noch irgendwie zusammenzubringen mit dem Bild, was wir hier zeichnen, dass wir eine zutiefst verängstigte, sich abgehängt fühlende Mittelschicht haben. Die Schwierigkeit, diese positiven Befunde, die man da sieht, die dann auch zu transportieren. Also dieser Widerspruch, dass subjektiv offenbar ganz viele Menschen das Gefühl haben, dass sie eher sich jetzt höheren Bereichen zugehörig fühlen. Aber wir jetzt darüber sprechen, dass eigentlich die Zukunftsängste so groß sind wie noch nie. Tendenziell würde ich sagen, wenn man sich anschaut, welche Sorgen jeweils groß sind, dann sind das auch Sorgen, die immer sehr stark thematisiert werden. Da finde ich, sollte man auch vielleicht mal die Frage stellen, ob solche Sorgen nicht dann vielleicht auch dadurch verstärken, dass man sie so stark thematisiert.
Also indem wir drüber reden, machen wir die Dinge schlimmer?
Nein, so ist das aber.
Ja, dass sich jetzt Leute subjektiv in der Mittelschicht verorten, ich würde das jetzt noch nicht als Indiz dafür nehmen, dass alles gut ist. Es ist einfach ein sehr starkes normatives Leitmodell. Wenn Sie den Übergang von der DDR in die gemeinsame Bundesrepublik genommen haben, da haben sich 70% der Leute als Arbeiterklasse bezeichnet und 2 Jahre später 25% von denen zur Mittelschicht übergegangen, obwohl es Massenarbeitslosigkeit gab. Also da muss man auch mal sehen, da gibt es eine bestimmte Prägekraft eines gesellschaftlichen Leitmodells.
Aber ich möchte gerne nochmal zu meiner Frage zurück. Befürchten die hier Diskutierenden, dass die gefühlte Wahrnehmung, dass es einen Paternoster gibt, der eigentlich für die Mittelschicht tendenziell eher nach unten führen kann, befürchten sie nicht, dass das auch gesellschaftliche, politische Konsequenzen hat und vielleicht auch für die Demokratie ein Problem ist?
Ich sehe da schon Gefahren, aber eigentlich, ich glaube, das haben wir ja fast alle ähnlich schon hier akzentuiert. Auch Herr Goffert hat ja davon gesprochen, dass der eigentliche Grund für Sorge in den gesellschaftlichen Schichten unterhalb der Mittelschicht liegt. Da würde ich auch, Sie haben von der Hans-Böckler-Studie vorhin gesprochen, da kann man das auch nochmal an den Realentwicklungen festmachen. Da verhärtet sich ja durchaus etwas, auch und gerade durch die zunehmenden Bildungsanstrengungen, investiven Anstrengungen, wie Herr Mau sagt, auch der Mittelschicht, die selber auch natürlich wieder eine Reaktion auf diese Ängste sind. Ja, also man könnte fast paradox sagen, die Mittelschicht hat Angst und macht deshalb, wir kennen das ja auch alle aus unserer Umgebung, viele Hörerinnen und Hörer werden es kennen aus eigener Erfahrung oder von Nachbarn oder Freunden, bemüht sich dann, wir müssen jetzt noch mehr tun, unser Kind muss jetzt auch noch den Auslandsaufenthalt machen und dieses oder jenes reicht nicht mehr, da müssen wir immer noch mehr machen. Das ist ein Ausdruck der Ängste, aber zugleich ja auch ein Stabilisierungsmechanismus, der die Mittelschicht von der Unterschicht oder Arbeiterschicht weiter abgegrenzt hat. Also ich würde auch eher sagen, die Abstiegsängste, die sind gar nicht so begründet, weil die Grenze zwischen Mittelschicht und einerseits und Unterarbeiterschicht in den letzten 20, 30 Jahren in ökonomischer Hinsicht. Das hat ja auch mit der Akademisierung zu tun. Man braucht häufig für Mittelschicht jetzt einen akademischen Abschluss, um dazuzugehören. Diese Grenze sich in vielerlei Hinsicht materiell, bildungsmäßig, aber ganz stark auch kulturell verstärkt hat. Ja,
aber wenn Sie die Entwicklung sehen in Europa, ich meine, wir haben einen enormen Zuwachs an populistischen Parteien, an nationalistischen Parteien. Wir haben einen enormen Anstieg von aggressivem Verhalten. Wir sind eine reizbare Gesellschaft geworden. Das hat natürlich schon eine Ursache. Und dann kann man, glaube ich, das jetzt nicht damit versuchen zu erklären, indem man sagt, wir reden jetzt halt viel über die Probleme und deshalb nehmen alle die Probleme auf und machen sich deshalb mehr Sorgen. Das mag ein Effekt sein, aber das ist nicht die Kernursache. Die Ursache ist schon, dass immer mehr Leute natürlich in ihrem Arbeitsalltag beobachten, wie sich alles verändert und zwar nicht zu ihren Gunsten, dass die Perspektive für Millionen Menschen halt eher schwierig ist und weil auch mit Blick auf das Alter sich auch viele Sorgen machen. Ich meine, die Angst vor Altersarmut ist ja eine reale Angst, die Millionen Menschen betrifft in Deutschland. Und das ist ja nicht nur der Rentner, der jetzt aktiv drin ist, sondern das sind natürlich auch die Kinder von den Baldrentnern, die sehen das ja auch. Es wird ja in Familien darüber gesprochen. Die Durchschnittsrente in Deutschland beträgt 903 Euro. Wenn sie davon eine Miete bezahlen müssen, haben sie ein reales Problem. Und das sind natürlich Sorgen, die mehr und mehr kommen. Wir haben über 4 Millionen Menschen, die Mindestlohn beziehen in Deutschland. Da kann man praktisch nicht von leben. Und so weiter und so weiter. Prekäre Beschäftigung, geringfügige Beschäftigung und so weiter. Also die Ränder verfestigen sich nicht nur, sondern das frisst sich weit hinein in die Mittelschicht. Und das hat natürlich auch Ursachen für den Zustand unserer Gesellschaft. Und das äußert sich dann in Wahlen und am Ende auch in politischen Entwicklungen.
Ja, ich würde die Verbindung vielleicht zum Rechtspopulismus nicht ganz so direkt ziehen, aber ich würde schon sagen, dass im Vergleich zu früher, da gab es ein gesellschaftliches Projekt mit einer hohen Plausibilität. Und das hieß, ja, wenn du dich anstrengst, kannst du zur Mittelschicht gehören. Für die unteren Schichten war das ein positives Signal, weil das eben diese Aufstiegshoffnung geschürt hat und auch die Möglichkeit, dann zu einer entsprechenden Position zu kommen. Die gesellschaftliche Mitte selber hatte auch eine ausgleichende Wirkung gegen extreme Ränder. Das war immer ganz wichtig. Und wenn wir in eine Situation hineingeraten, wo die Mittelschicht sicher nicht zusammenbricht und vollständig untergeht, aber doch wo mehr Wettbewerblichkeit und auch mehr Anstrengung gefragt ist, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie diese Themen des Ausgleichs, der Gemeinwohlorientierung, der Verantwortungsübernahme für andere sich aufstellen im Verhältnis zu dem, ja, dass man die Ellenbogen einfach ausfährt. Und ich glaube, das sind ganz elementare Themenstellungen und auch Fragen an uns, die das gesellschaftliche Zusammenleben berühren. Und die sind heute offen. Aber sie haben natürlich auch was damit zu tun, wie sich die Mittelschicht weiterentwickeln wird.
Jetzt habe ich mir die schwierigste Frage zum Schluss für Sie aufgehoben, nämlich was tun, um der Mittelschicht oder zumindest der unteren Hälfte der Mittelschicht einkommensmäßig betrachtet, die Ängste, die Sie haben, zu nehmen. Herr Goffert, vielleicht machen Sie den Anfang.
Also ich würde in 2,5 Sätzen sagen, dass, glaube ich, die arbeitende Mitte in Deutschland mehr beteiligt werden muss am Wohlstand des Landes, der erwirtschaftet wird. Und dass wir, wenn das nicht reicht, vor allen Dingen doch große Mindestsicherungen brauchen. Mindestsicherungen sorgen dafür, dass Unsicherheit nicht weiter wachsen kann. Und das hat auch dann eine Wirkung für das gesellschaftliche und politische Klima.
Ich finde auch ökonomische und wohlfahrtsstaatliche Signale sind wichtig als Netz von unten, denn die Sicherheit der Mittelschicht ist auch in der klassischen Zeit der alten Bundesrepublik ganz stark auch durch den Wohlfahrtsstaat, Rentenversicherung, Eigenheimzulage abgeschafft und so weiter geschaffen worden. Und wir müssen zweitens sehr darauf achten, dass diese Linie zwischen der unteren und der oberen Mittelschicht, dass die sich nicht vergrößert, dass das nicht auseinanderreißt, sondern die Mittelschicht sozusagen ein Projekt bleibt und nicht die gebildeten Doppelverdiener, Akademikerhaushalte enteilen.
Ich denke auch, Vermögenspolitik ist wichtig, auch die Möglichkeit für die Mittelschicht überhaupt Vermögen aufzubauen. Wir müssen uns auch mit Verteilungsfragen beschäftigen und ja, das Thema der sozialen Sicherheit, das bleibt eigentlich ein Dauerthema.
Frau News.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Sorgen und Verunsicherungen, die es in der Mittelschicht gibt und auch sonst in der Gesellschaft, dass die ernst genommen werden sollten. Und ich finde, es sollte auch genau zugehört werden, welche Sorgen es da geht, also um welche Themen es geht. Gleichzeitig, also gerade mit vor dem Hintergrund des digitalen Wandels, dass man natürlich auch mit möglichst vielfältigen Bildungsangeboten die Leute mit an die Hand nimmt, diese Veränderungen möglichst gut zu vollziehen.
Damit geht der Wortwechsel zu Ende. Vielen Dank an die Diskutanten. Unser Thema war die Krise der Mittelschicht, real oder gefühlt. Es diskutierten die Volkswirtin Judith Niehus, der Journalist Daniel Goffert, der Soziologieprofessor Stefan Mau und der Professor für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte Paul Nolte.